Es geht wieder los. Die Tagebücher der Apostel. Ich sag euch, das ist wirklich harter Stoff. Ihr müsst wissen, wenn ihr das von der letzten Woche nicht mehr drauf habt, in Jerusalem ist ein Wunder passiert. Ein Gelähmter ist geheilt worden durch Petrus und Johannes. Und das hat zu großem Aufsehen geführt. Petrus hat daraufhin, das haben wir letztes Mal uns angeguckt, eine klare Predigt gehalten nach dem Motto, nicht wir, sondern Jesus. Daraufhin ist er verhaftet worden. Und von der Regierung aus gab es einen Prozess. Petrus und Johannes sollen eingeschüchtert werden. Und auch da hat Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes gesagt, es gibt in keinem anderen Rettung als in Jesus. Es heißt so schön, er holte noch einmal Luft und dann gab er in der Kraft des Heiligen Geistes dieses Zeugnis. Und es ist kein Name unter dem Himmel, auf den wir hören sollen, außer auf Jesus. So. Also, versteht ihr, der Raum dieses Regierungsgremiums, der knisterte. Und da nehme ich euch mit, da wollen wir beobachten, wie es denn bitteschön weitergeht. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 13 bis 22. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und sie wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und sie wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen, um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Okay, es ist erstaunlich. Die Jünger, Petrus und Johannes, stellen Freimut fest. Es heißt hier, es sind doch ungelehrte und einfache Leute. Und da steht ein spannendes griechisches Wort. Es könnte heißen, die können ja noch nicht mal lesen und schreiben. Also da sitzen diese hochmütigen Intellektuellen, die Führer des Volkes, und fragen sich, wie geht das? Vor uns stehen zwei ungebildete, aber sehr fröhlich und freimütige Männer und erzählen, dass das, was gerade in Jerusalem passiert ist, dass das im Namen von Jesus passiert ist. Und das Spannende ist, diese Regierungsleute, die können die Tatsache, dass jemand geheilt wurde, die können sie nicht leugnen. Es heißt ja zum Schluss ausdrücklich in unserem Text, er war über 40 Jahre alt. Vorher hat man gelesen, er war gelähmt von Geburt an. Also, da ging es nicht nur um ein Zipperlein, um ein Ziehen, um ein Drücken, um eine Hüfte, die so ein bisschen wehtut, um eine Bagatelle, sondern es geht ganz offensichtlich auch aus der Perspektive der bösartigsten Gegner um etwas, was für jeden in Jerusalem nachvollziehbar war, nämlich die Heilung dieses Mannes. Ey, das wünsche ich mir bei denen, von denen wir heute sagen, die sind geheilt. Das ist ja oft gar nicht so leicht. Nämlich darauf zu achten, dass wenn wir von Heilung sprechen, auch wirklich tatsächlich Heilung nachweisbar ist. Also der Verdacht besteht doch immer, wenn für jemanden gebetet wurde, dass da Scharlatanerie im Gang ist. Also, dass Leute sich was vormachen oder dass das alles nur Einbildung ist. Und ihr Lieben, das ruiniert die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Ich glaube, dass Jesus die Kraft hat, durch sein Wort, wenn er will, Menschen körperlich zu heilen. Aber versteht ihr, da muss man sorgfältig sein. Sorgfältig nachweisen, dass es kein Schmuh ist, sondern dass hier wirklich was passiert ist. Und hier war das so. Niemand konnte es bezweifeln. Sie staunten über den Mut. Und man fragte sich, warum stimmen denn jetzt die Leute von der Regierung, vom Sanhedrin nicht einfach zu? Sie hören doch, wie das ganze Volk Gott lobt. Sie müssten sich doch mitfreuen. Ich meine, da ist so eine positive Stimmung, die dieses Wunder ausgelöst hat. Aber offensichtlich spüren sie, die Zustimmung zu Jesus bedeutet, dass sie ihr Leben ändern müssten. Und das wollen sie nicht. Vielleicht haben sie auch politische Rücksichten, weiß man nicht. Was denken die Römer? Was denken die Römer darüber? Was ist, wenn aus dieser Atmosphäre von Begeisterung über Jesus vielleicht sogar ein Aufstand passiert? Ich meine, das mit den politischen Rücksichtnahmen, das ist ja bis heute so. Im christlichen Abendland sind ja alle irgendwie für das Christentum. Aber wenn es dann zu klar gesagt wird, wenn Leute wie Petrus und Johannes sagen, es ist in keinem anderen Heil, es gibt keinen anderen Weg zu Gott, keine Rettung außer im gekreuzigten und auferstandenen Jesus, dann heißt es gleich, sag mal, ist das nicht Fundamentalismus? Ist das nicht zu fanatisch? Das grenzt doch aus. Das diskriminiert doch andere und so weiter. Höchstwahrscheinlich haben wir die gleichen Bedenken damals im Volk gehabt. Man sagte, wir können zwar nichts dagegen sagen, das Wunder ist passiert, aber wir müssen sie dazu bringen, dass sie den Mund halten. Wir müssen sie einschüchtern. Wir wollen ihnen verbieten, weiter von Jesus zu reden, damit es nicht einreißt. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Du darfst glauben, was du willst, nur musst du die Klappe halten. Du darfst für dich in deinem Winkel glauben, aber du sollst es nicht in die Öffentlichkeit bringen. Ihr Lieben, mich beschwert das, dass viele Menschen, die sich Christen nennen, heute mit dieser sehr sanften Einschüchterung, es ist ja keine ernsthafte Bedrohung, die haben ja nichts in der Hand, aber es ist eine sanfte Einschüchterung, mit dieser sanften Einschüchterung sich einschüchtern lassen und nichts mehr sagen. Ich kann ja sonntags oder wann auch immer in der Woche in meine Gemeinde gehen, aber ich muss es doch nicht den anderen erzählen. Ganz anders hier. Hier wird Klartext geredet. Mit einer Unbekümmertheit reagiert Petrus auf diese Einschüchterung. Er sagt, beurteilt doch selbst, ob wir euch mehr gehorchen sollen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Verstehst du, das sagt er ja nicht, weil er geschwätzig ist, weil er irgendwie verbal inkontinent ist und einfach nicht mehr den Mund halten kann, sondern weil er das muss. Er ist Zeuge des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Er, dieser Jesus, ist die Schlüsselfigur. Er ist der Retter. Wir sind Zeugen. Denn er hat unser Leben erneuert. Wir können das nicht verschweigen. Und das könnt ihr uns auch nicht verbieten, mit was ihr auch immer das uns verbieten wollt. So ist es. Und so wird es bleiben in der Geschichte weltweit. Heute sitzen Hunderte und Tausende im Gefängnis, weil sie sich nicht den Mund verbieten lassen und von Jesus reden, den sie kennengelernt haben, der für sie derjenige ist, der das Leben bedeutet, und sie bezeugen ihn. So war das damals, so ist es heute. Er, Jesus, ist die Offenbarung Gottes. Und deshalb brauchen wir die Botschaft von Jesus. Eigentlich hätten die Männer im Hohen Rat das auch wissen können. Sie kannten das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sie kannten die ganze Geschichte der Liebe Gottes und der Rettung aus Ägypten mit der Bewahrung durch viele, viele Jahrhunderte der Geschichte Israels. Sie kannten, wie Gott geworben hat um das Herz seines Volkes bis hin zu dem Messias Jesus, der gerufen hatte: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er hatte sie eingeladen. Und sie haben es doch eigentlich alle gewusst und doch abgelehnt. Windige Ausreden, die auch irgendwie albern klingen, führen sie dazu, Petrus und Johannes wegzutreiben. Mit einer Drohung, die eigentlich keine Kraft hat. Sie sehen, dass was wir jetzt tun, angesichts dieser Vollmacht von Johannes und Petrus, das kann nur wirkungslos sein. Die Männer gehen weg, einfache Männer, erfüllt von der Wirklichkeit Jesu Christi, getrieben vom Geist Gottes, dem Geist der Liebe. Und die sagen, wir können nicht schweigen. Wir können nicht aufhören damit. Das, was wir erlebt und das wir gesehen haben, mit anderen Menschen zu teilen, nämlich dass Jesus der Retter ist. Sie sehen das und sie wollen Petrus und Johannes einschüchtern und ahnen doch, das, was wir hier gerade tun, hat überhaupt keinen Wert. Denn das Volk lobt Gott. Das mag bis heute so sein, dass bis heute viele einfache Leute begriffen haben, wer der Retter ist und dass Gott Jesus geschickt hat und die darüber Gott loben und sich für Jesus öffnen, während einflussreiche Leute höhere Gesichtspunkte haben, um sich nicht einzulassen auf Jesus. Das ist traurig. Deswegen bitte ich dich darum, dass du dein Leben mit Jesus verbindest, dass du dein Herz nicht vor diesem Jesus verschließt, aus irgendwelchen zweitrangigen Gründen. Komm heim, komm zu Jesus. Ihr merkt, diese Botschaft der Tagebücher der Apostel, die ist immer super persönlich. Es geht nicht nur um die Leute damals, nicht nur um eine schöne Geschichte, sondern es geht um dich, dich und mich. Für heute sage ich erstmal wieder ciao, ciao und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir weiterlesen. Wie es weitergeht in den Tagebüchern der Apostel. Macht's gut. Tschüss.